Deutschlandfunk, eine Welt.
Viele Menschen werden nicht an Corona sterben, sondern durch Corona verhungern. Die Pandemie trifft die arme Bevölkerung in den Entwicklungs- und Schwellenländern besonders hart. Ausgangssperren verhindern, dass Felder bestellt werden, geschlossene Grenzen führen zu Versorgungsengpässen und die steigende Arbeitslosigkeit infolge der Rezession auch in Europa macht viele Tagelöhner zu Bettlern. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnte, dass sich die Zahl der Hungernden durch die Pandemie weltweit verdoppeln könnte und 265 Millionen Menschen bald Hunger leiden müssten. Anlässlich dieser Meldung blicken wir in den Jemen, einem der ärmsten Länder der Welt, in dem viele Menschen schon vor Corona Hunger gelitten haben. Björn Blaschke berichtet.
Die Bilder zeigen Hamoud sitzend in einem einfachen Haus in Sanaa, der Hauptstadt des Jemen. Hinter ihm ein paar Säcke und Dosen mit dem blauen Schriftzug World Food Program, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.
Die Unterstützung, die wir von der Organisation bekommen, besteht aus Lebensmitteln wie Mehl, Öl, Zucker und getrockneten Bohnen. Diese Unterstützung hilft. Sie erreicht viele Vertriebene und stillt einige der Grundbedürfnisse auf monatlicher Basis.
Auf monatlicher Basis. Die Aufnahmen, die das Welternährungsprogramm für einen Werbefilm gemacht hat, sind etwas älter. Im März kündigten die Vereinten Nationen an, dass sie ihre Lieferungen für Jemeniten halbieren müssen, Bedürftigen ab April nur noch alle 2 Monate Lebensmittelhilfen geben können. Warum, erklärt die zuständige UN-Koordinatorin im Jemen, Liz Grandy, im ARD-Interview.
In diesem Jahr haben wir leider nicht die Finanzierung erhalten, die wir brauchen. Das bedeutet, dass von diesem April an UN-Programme entweder gekürzt oder geschlossen werden. Die Geberländer stellen nicht das Geld bereit, das wir brauchen.
Seit 2014 gehen die Houthi-Rebellen gegen die international anerkannte Regierung von Präsident Abd Rabbo Mansour Hadi vor. Die Houthis halten ihn für unfähig und demokratisch nicht legitimiert, weil Hadi in einem zweifelhaften Wahlverfahren an die Macht kam. Vor 5 Jahren sprang dann eine Militärallianz, geführt von Saudi-Arabien, Hadi bei. Seither liegen die Houthis und diese Koalition, die das Land unter eine weitgehende Blockade stellte, im Krieg. Und manch eine Kriegspartei, heißt es, zweige Hilfslieferungen für sich ab, wohl der eigentliche Grund, warum internationale Geber ihre Geldzahlungen für den Jemen eingestellt haben. Susanne Krüger von der Organisation Save the Children Deutschland blickt mit Sorge auf die Zukunft der Jemeniten.
Im Jemen leiden 3 Millionen Kinder unter akuter Mangelernährung. 10 Millionen Kinder haben keinen Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung. Und das ist jetzt schon so, nach den Jahren des Krieges. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es in einigen Monaten sein wird. Diese Kinder haben nicht genug zu essen, um gesund aufzuwachsen oder sich altersgemäß zu entwickeln.
Etwa 80% aller Jemeniten sind auf internationale Hilfen angewiesen, 24 Millionen Menschen. Die UN sprechen deshalb seit Jahren von der größten humanitären Krise der Neuzeit. Eine Halbierung der Lebensmittellieferungen bedeutet, dass sich die Krise verschärft. Und in dieser Situation ist der Jemen nun auch noch mit der Corona-Pandemie konfrontiert. Bisher gibt es nur wenige registrierte Infektionsfälle. Damit es so bleibt, hat das Land seine Grenzen geschlossen. Die UN haben noch Zugang, aber jedes ihrer Schiffe, das in einem jemenitischen Hafen anlegt, muss zunächst für 14 Tage in Quarantäne. Erst dann darf die Fracht gelöscht werden. Kommerzielle Lieferungen kommen kaum noch ins Land.
Durch die Pandemie und den internationalen Lockdown haben es die Menschen im Jemen noch schwerer, an Lebensmittel zu kommen. Die Handelsströme sind teilweise zum Erliegen gekommen und der Jemen hängt zu einem großen Teil von Lebensmittelimporten ab. Lebensmittel werden aber immer teurer und für viele unerschwinglich. Und durch die Wirtschaftskrise und den Krieg haben viele Jemeniten ihre Arbeit verloren. Und durch die Corona-Krise werden es eben noch mehr. Und diese zunehmende Armut wird also auch die Hungerkrise verschärfen.
Zwischen Armut und Pandemie gibt es eine Wechselwirkung. Ungezählte Jemeniten sind Tagelöhner. Durch stundenlange Ausgangssperren können sie nur noch schwer Jobs finden. Das verstärkt die Armut im Land. Und wer arm ist, kann sich und andere kaum gegen das Coronavirus schützen. Zum Beispiel Mohammed Assarre, dessen Geschichte eine Nachrichtenagentur gerade verbreitete. Der 40-Jährige, den der Krieg zum Flüchtling im eigenen Land machte, hat eine Frau und 6 Kinder. Um sie durchzubringen, klaubt er Plastik aus Müll, um ihn zur Wiederverwertung zu verkaufen. Er fragt, wie er dem Aufruf der Behörden folgen und aus Schutz vor einer Infektion zu Hause bleiben könne.
Jetzt hören wir von der Corona-Krankheit und sie sagen uns, wir sollen zu Hause bleiben. Wie können wir zu Hause bleiben ohne Arbeit? Das geht doch gar nicht. Wir müssen rausgehen, um wenigstens ein wenig zu verdienen.
Wer aber einmal erkrankt, kann kaum auf Behandlung hoffen, weil der Krieg viele Krankenhäuser zerstört hat. Auch deshalb fürchtet die Leiterin der Jemen-Projekte bei Ärzte ohne Grenzen, Jana Brandt, eine Ausbreitung des Coronavirus.
Es ist zum einen der schlechte Allgemeinzustand der Bevölkerung, die vielerorts keinen Zugang zu medizinischer Grundversorgung hat. Und ich denke hier ganz konkret an mangelernährte Kinder, an Menschen mit Vorerkrankungen, aber auch an Menschen, die vertrieben wurden und in vertriebenen Lagern in extrem prekären Verhältnissen leben müssen. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass der Jemen in den letzten Jahren immer wieder mit verschiedenen Epidemien zu kämpfen hatte, zum Beispiel eben Choleraausbrüche oder Diphtherieausbrüche, und die Bevölkerung bereits jetzt geschwächt ist. Und das hat natürlich zur Folge, dass Menschen, die weniger Nahrung zu sich nehmen, natürlich ein geschwächtes Immunsystem haben, was sie dann wiederum anfälliger für ein Virus wie den Coronavirus machen kann.
Welche Auswirkungen die Pandemie auf die Situation im Jemen hat, das schilderte uns Björn Blaschke.
Ausgangssperren sind in vielen Ländern zu einer großen Herausforderung für die Bevölkerung geworden. Besonders in den Staaten, in denen ein Verstoß mit harten Strafen geahndet wird. In Westafrika hat dies auch noch zu einem Anstieg von Menschenrechtsverletzungen geführt. In Nigeria zum Beispiel sollen Sicherheitskräfte 18 Menschen getötet haben, weil sie sich nicht an die Ausgangssperre gehalten haben sollen. Die Bevölkerung darf in Nigeria nur für Lebensmitteleinkäufe alle 2 Tage das Haus verlassen. Details kennt Dunja Sadaki.
Solomon Ulo aus Nigerias Hauptstadt Abuja hat keine Küche, auch keine Herdplatten, sagt er. Kochen, sich Lebensmittel erhitzen oder zubereiten, kann er dort nicht. Deswegen entscheidet er sich vor ein paar Tagen, abends aus seiner Wohnung zu gehen, um sich auswärts etwas Warmes zu kaufen. Wenig später bereut er es. Sie kamen, ohne sich vorzustellen oder Fragen zu stellen, und sie begannen sofort, die Leute niederzuknüppeln, sogar die Frauen. Blut lief ihnen den Rücken hinunter. Ich wurde verletzt, aber ich wurde nicht ins Krankenhaus gebracht, sondern verhaftet und verprügelt wie ein Tier, einfach weil ich mir etwas auf der Straße zu essen geholt habe. Das berichten zurzeit einige Nigerianer. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wurde seit Ende März für einige Staaten in Nigeria ein Lockdown verhängt. Unter anderem Nigerias Hauptstadt Abuja sowie die Wirtschaftsmetropole Lagos sind von Ausgangssperre betroffen. Die Bevölkerung dort darf nur für Lebensmitteleinkäufe alle 2 Tage das Haus verlassen. Seitdem häufen sich die Anschuldigungen an die Sicherheitskräfte. Viele beklagen einen Anstieg von Gewalt und Brutalität durch Polizisten. Nigerias Nationale Menschenrechtskommission hat dies nun untermauert mit einem Bericht, der herbe Vorwürfe enthält. Tony Oyukwu von der Menschenrechtskommission. Wir haben herausgefunden, dass es insgesamt 105 registrierte Beschwerden wegen Menschenrechtsverletzungen gegeben hat, darunter 18 außergerichtliche Tötungen. Wir stellen eine unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt sowie Machtmissbrauch und Korruption fest, sowie eine Verletzung von nationalen und internationalen Gesetzen durch Sicherheitskräfte. Zum Zeitpunkt, als der Bericht erscheint, haben Sicherheitskräfte demnach mehr Menschen getötet als das Coronavirus, schrieben viele erzürnt in sozialen Medien. Nigerias Polizei wird regelmäßig vorgeworfen, korrupt zu sein und ihre Macht zu missbrauchen. In jüngster Vergangenheit waren in sozialen Medien immer wieder Videoaufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie Polizisten Marktstände zerstören oder Menschen verprügeln. Das hatte in Nigeria für Empörung gesorgt. Der Sprecher der nationalen Polizei reagierte auf den Bericht und sagte, die Menschenrechtskommission bleibe daran zu vage. Würden Details genannt, könnten Polizisten auch strafrechtlich verfolgt werden. Darauf hofft auch Awal Musa von der Nichtregierungsorganisation CSLA. Seine NGO überwacht unter anderem die Arbeit von Behörden und Beamten. Für ihn sind die Ergebnisse des Berichts keine Überraschung. Er warnt vor Unruhen.
The Human Rights Commission report today.
Der Bericht verstärkt unsere Anschuldigungen an die Sicherheitskräfte. Es ist eine Schande, dass es nicht das Coronavirus ist, das die Menschen tötet, sondern Sicherheitskräfte. Die größeren Auswirkungen sind, wenn ihr weiter die Menschen so tötet, wenn ihr sie weiter so brutal terrorisiert, wird es dazu kommen, dass Nigerianer sagen, genug ist genug. In Afrikas bevölkerungsreichstem Staat leben über 80 Millionen Menschen in extremer Armut. Die Corona-Maßnahmen treffen viele von ihnen hart. Denn für einen Großteil ist es fast unmöglich, eine strenge Ausgangssperre zu respektieren. Sie leben von der Hand in den Mund. Seit Wochen ist diese Hand aber nun leer. Auch deswegen hat Nigerias Präsident Muhammadu Buhari angekündigt, ab dem 4. Mai mit den ersten Lockerungen zu beginnen. Gleichzeitig wird landesweit eine Maskenpflicht eingeführt sowie eine abendliche Sperrstunde. Nigerias Menschenrechtskommission will weiter ein Auge auf das Verhalten der Sicherheitskräfte haben. Sie hat eine extra Hotline und eine App eingerichtet. Darüber sollen Betroffene Menschenrechtsverletzungen mit Standorten, Videos und Fotos schicken, die dann von der Organisation geprüft werden. Ihr Bericht habe schon erste Ergebnisse gebracht. Mittlerweile sollen schon die ersten Fälle strafrechtlich verfolgt werden.
Über die Menschenrechtsverletzungen in Nigeria berichtete Dunja Sadaki. We'll be right back.
Tausende IS-Kämpfer sitzen in Lagern oder provisorischen Gefängnissen der Kurden im Irak und im Norden Syriens fest und warten auf ihren Prozess. Viele von ihnen sind aus europäischen Staaten in die Bürgerkriegsländer gekommen. IS-Kämpfer, aber auch Frauen, die sich diesen Männern angeschlossen haben. Ihre europäischen Heimatländer haben wenig Interesse, die mutmaßlichen Terroristen zurückzunehmen, um sie in Deutschland, den Niederlanden oder auch Frankreich vor Gericht zu stellen. Dennoch sitzen diese Menschen unter teils unmenschlichen Bedingungen in den Lagern fest. Und jetzt bedroht sie auch noch das Coronavirus. Burkhard Birke berichtet.
Die ersten Berichte über die Verbreitung des Coronavirus in Nordostsyrien haben uns erreicht. Das Virus ist dort, aber es gibt keine Tests. Und aufgrund der tragischen Umstände, mit denen sich die Kurden wie auch alle ihre Gefangenen konfrontiert sehen, wird sich das Virus in der ganzen Region verbreiten, weil die Menschen entweder zu Hause bleiben und verhungern oder rausgehen, um Essen für ihre Familien zu finden. Bleiben die Menschen in den Lagern, droht ihnen der Tod durch das Coronavirus. Es kann nur schlimmer werden. Menschenrechtsanwalt Clive Stafford Smith von der Organisation Reprieve fürchtet eine Katastrophe. Selbst willige Länder wie Bosnien haben die Rückholung ihrer Staatsbürger wegen Corona eingestellt. In Lagern wie Al-Hol leben mehr als 70.000 Menschen zusammengepfercht, Gefangene, die die Kurden bei ihrem Feldzug gegen den Islamischen Staat gemacht haben. Unter den Insassen in den großen Lagern in Nordostsyrien befinden sich noch immer an die 1250 Europäer, zu zwei Dritteln Kinder. Das Bundesinnenministerium spricht von 250 deutschen Staatsbürgern, davon sind über 100 Erwachsene, mehr als die Hälfte Frauen und 150 Kinder. Seit Monaten, wenn nicht Jahren, laufen Bemühungen, auch vor deutschen Gerichten, diese Menschen zurückzuholen. Sie haben einen Rechtsanspruch auf Rückkehr in ihre Heimat. Wegen möglicher Aktivitäten für den Islamischen Staat, wegen Terror und Folter müssten sie sich dann in Deutschland verantworten, wobei die Beweisführung natürlich oft schwierig würde. Man habe keine diplomatische Vertretung in Syrien, es sei nicht festzustellen, ob die in Syrien geborenen Kinder Deutsche seien, DNA-Tests seien kaum möglich. Mit diesen Argumenten war die Rückführung bisher meist abgelehnt worden. Vor allem aber erkennt die Bundesregierung die kurdische Selbstverwaltung mit Rücksicht auf die Türkei nicht an. Über die Kurden müsste die Rückholung jedoch organisiert werden. Die Bundesregierung hat auf gerichtlichen und auf Druck durch die Medien insgesamt 7 Kinder, meist Waisen und eine Mutter, zurückgeholt. Das war letzten August und November. Seither ist nichts geschehen. Dirk Schönian vertritt eine Reihe der Betroffenen anwaltlich.
Frankreich hat es vor wenigen Tagen wieder eindrucksvoll demonstriert. Ein erkranktes französisches Kind im Lager Al-Hol ist innerhalb von wenigen Tagen, nachdem mehrere NGOs den Sachverhalt veröffentlicht hatten, zurückgeholt worden, wenn ich es richtig sehe, innerhalb von 3 Tagen. Also, dass das alles nicht möglich sei, ist schlicht nicht wahr und ist nur eine neue Variante, um sich dem Rechtsanspruch einerseits, aber auch den gerichtlich festgestellten Ansprüchen zu entziehen.
Trotz Corona haben die Franzosen in diesem Fall agiert. Natürlich dient die Corona-Pandemie jetzt generell als Vorwand, ehemalige IS-Angehörige und ihre Kinder nicht zurückzuholen. Nach wie vor überwiegt die Skepsis, wird nicht nur in Deutschland befürchtet, dass man sich womöglich Terroristen ins Land holt. Was freilich ist besser: wenn diese Menschen zurückgeholt, im Zweifel gerichtlich belangt und im Fokus der Sicherheitsbehörden auch als Informanten über den IS genutzt werden, oder sie eines Tages heimlich zurückkehren oder, was jetzt am wahrscheinlichsten ist, in den Lagern dahin vegetieren, möglicherweise sterben. Menschenrechtsanwalt Clive Stafford Smith. Es ist traurig, feststellen zu müssen, dass die europäischen Staaten ihrer Rückholpflicht nicht nachgekommen sind und diese Menschen in den Lagern feststecken. Das ist ein Guantanamo am Euphrat. Wir müssen aber bedenken, da werden Frauen und Kinder sich selbst und dem Tod überlassen. Und es macht mich traurig, wenn ausgerechnet US-Präsident Trump das Richtige tut, während ganz Europa sagt, wir sollten diese Menschen nicht nach Hause bringen. Saying that we shouldn't bring our people home. That's terrible. Nicht nur die USA, auch das Kosovo, Usbekistan, Tadschikistan und Kasachstan haben ihre Bürger aus den Lagern geholt. Viele europäische Länder zögern. Deutschland, aber auch Belgien, Frankreich und Schweden zeigten sich bisher eher zurückhaltend. Das ist umso bedauerlicher, da die Gefahr wächst, dass die radikalen Kräfte in den Lagern die Corona-Krise jetzt für ihre Zwecke nutzen. Ohnehin gibt es Berichte von Gewalt und Drohungen gegen Frauen, die sich vom IS abgewandt haben. Eine junge Deutsche, die seit Monaten mit ihren beiden Kindern in Al-Hol darauf wartet, ihrer kranken, letzten Sommer zurückgeholten Tochter nach Deutschland zu folgen, hat nach Aussage ihrer Familie mittlerweile jede Hoffnung aufgegeben. Und das, obwohl Anwalt Dirk Schönjan die Regierung sogar zu einem Zwangsgeld von 10.000 Euro verurteilen ließ, für den Fall, dass die Frau und ihre Kinder nicht bis 31. März zurückgeholt würden. Das Datum ist verstrichen, die Regierung hat Beschwerde eingelegt. Dirk Schönjan:
Das Oberverwaltungsgericht hat darüber noch nicht entschieden. Und im Verlaufe dieses Beschwerdeverfahrens ist jetzt die Corona-Krise hinzugekommen. Wir werden sehen, wie das OVG damit umgeht. Ich beabsichtige nicht, locker zu lassen. Ich finde es ein Unding, wie dort umgegangen wird mit Menschenrechten. Das kann man so nicht hinnehmen, was immer man sonst von der Situation auch halten mag.
Zumal die Hauptleidtragenden Kinder sind.
Über die Zustände in den Lagern im Norden des Irak und auch Syriens berichtete für uns Burkhard Birke. In dieser Woche wurde am 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Dachau war das erste KZ der Nazis, das schon kurz nach Hitlers Machtergreifung errichtet wurde. In den Gedenkstätten Dachau als auch in Auschwitz sollen die Erinnerungen an den durchorganisierten Massenmord durch das nationalsozialistische Regime wachgehalten werden. Noch können das auch die Überlebenden der Konzentrationslager. Eine von ihnen ist Sarah Russ, die jetzt in Argentinien lebt. Anne Herberg hat sie getroffen.
Meine Töpfe, sagt Sarah Russ. Die 93-jährige Dame steht in ihrem Wohnzimmer in Buenos Aires. Sie hält zwei verbeulte und verkratzte Pötte in der Hand, dreht sie, wendet sie, streicht über die Dellen und Kanten.
Bueno, son recuerdos que yo no me puedo desprender de ellas.
Es sind Erinnerungsstücke, von denen sie sich nicht trennen kann, seit 75 Jahren, seit sie ihr das Leben gerettet haben. Das Kochgeschirr stammt aus dem KZ Mauthausen, aus dem die polnische Jüdin am 5. Mai 1945 befreit wurde, von US-Soldaten, mit weniger als 30 Kilo auf den Knochen. Ich war so schwach, dass ich nichts mehr zu mir nehmen konnte. Meine Mutter bestand darauf, selbst für mich kochen zu dürfen. Sie fand diese Töpfe und kochte mir darin mein erstes Essen. Sarah Russ, geborene Laskier, war 12 Jahre alt, als die deutsche Wehrmacht 1939 in ihre polnische Heimatstadt Lodz einmarschierte. Juden den Davidstern tragen mussten und keine Gehsteige mehr betreten durften. Ein paar Nazis sind in unser Haus gekommen. Sie sprachen Deutsch und wir verstanden das, denn in Lodz sprachen die meisten Deutsch damals. Und einer fragte mich:
Hast du gerne den Violin? Ich sage ja.
Da nahm er sie und zerbrach sie auf dem Tisch in alle Einzelteile. Verstehst du? Damit wurde mir klar, dass die Nazis keine Menschen waren.
Pero no existieron los seres humanos entre ellos.
So endet ihre Kindheit. Im Ghetto von Lodz leistet sie Schwerstarbeit. Zwei neugeborene Geschwister sterben, einer an Hunger, der andere wird von den Nazis ermordet. Und doch lächelt Sarah Russ heute, wenn sie über das Ghetto spricht. Das liegt an Benno, den sie dort traf, ihren späteren Mann. Benno notierte eines Tages in meinem Notizbuch ein Datum, 5. Mai 1945. Wenn der Krieg vorbei ist, dann treffen wir uns vor dem Kavanach-Gebäude in Buenos Aires in Argentinien. Das ist ein junges Land, sagte er. Ein Onkel von mir war dorthin geflohen, aber mehr wusste ich nicht von Argentinien. Das Datum bewahrte ich auf wie einen Schatz.
Como un tesoro.
1944 wird Sarah mit ihrer Familie nach Auschwitz-Birkenau deportiert, ins Vernichtungslager, zu den Gaskammern.
Un alemán, gordo, un nazi con un rebenque.
Da stand ein Deutscher, dick und mit einer Peitsche, der uns in zwei Reihen teilte.
Links, rechts, links, rechts.
Ich sollte nach rechts und meine Mutter nach links, wo all die dürr und krank aussehenden Menschen standen. Ich sagte ihm, halt, du hast mir meine Mutter genommen. Mir war da schon alles egal.
Du hast mir meine Mutter genommen.
Und warum auch immer schickte er meine Mutter zurück. Sonst wäre sie verschwunden, wie all die anderen. Und wie der Vater. Tochter und Mutter werden zur Zwangsarbeit in eine Flugzeugfabrik gebracht, dann der Todesmarsch nach Österreich ins KZ Mauthausen. Die Befreiung fällt auf den 5. Mai 1945, auf Sarahs Datum. Wenig später kommt die Nachricht, auch Benno hat überlebt. 1948 siedeln die beiden frisch vermählt nach Argentinien um, damals ein reiches Land. Benno nennt sich Bernardo, sie bekommen zwei Kinder. Über die Vergangenheit wurde in der neuen Heimat wenig gesprochen. 1976 übernimmt auch dort ein Militärregime die Macht, das mit aller Härte gegen Andersdenkende vorgeht. In Nacht- und Nebelaktionen werden Zehntausende als sogenannte Linkssubversive verfolgt, gefoltert, ermordet oder verschwinden spurlos. Am 15. Juli 1977 verschwindet auch Sarahs Sohn Daniel, verschleppt auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz beim Nationalen Zentrum für Atomenergie. Er stand wohl der oppositionellen, peronistischen Partei nahe, aber mehr weiß Sarah Russ dazu nicht. Wir fragten bei den Krankenhäusern nach, bei der Polizei, ob er verhaftet wurde. Man schickte uns zum Innenministerium und dort sagte man uns, dein Sohn ist mit einem Mädchen durchgebrannt, der ist nicht hier. So antworteten sie damals allen Müttern.
Ja, sie contestaban a todas las madres.
Als 1983 die Demokratie zurückkehrt, nicht aber sein Sohn, stirbt Bernardo an Krebs. Sarah kämpft weiter, ein weißes Kopftuch im Schrank erzählt davon. Es ist das Symbol der Madres, jener Mütter, die auf der Plaza de Mayo von Buenos Aires Aufklärung über das Schicksal ihrer Kinder fordern. Seit dem Verschwinden ihres Sohnes mitten in der Diktatur marschiert die Holocaust-Überlebende mit. 2006 werden schließlich die bis dahin geltenden Amnestiegesetze in Argentinien aufgehoben. Hunderte ehemalige Militärs wurden seitdem verurteilt, doch sie schweigen weiter. Von Daniel fehlt immer noch jede Spur. Wenn Sie mich fragen, was ich mir am meisten wünsche, dann sage ich, ich wünschte, ich hätte seine Knochen, um das letzte Gebet für ihn zu sprechen. Oder wie wir in Jiddisch sagen, Kaddisch. Deswegen erzähle ich, das alles zwingt mich dazu. Denn wenn wir die Geschichte vergessen, dann wiederholt sie sich. Und leider sehen wir, dass vieles auch heute noch da ist.
Anne Herberg stellte Sarah Russ vor, die von einer Diktatur in die nächste floh. Mein Kollege Henning Hübert erwartet Sie gleich nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk zu der Sendung Campus und Karriere. Dort fragt er, umorientieren oder weiterhoffen, wie Freischaffende und Dozenten an Musik- und Volkshochschulen mit der Corona-Krise umgehen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.